diese 2 Stunden, in der mich die Therapeutin, damals die Therapeutin meiner Frau, mir erklärt hat, ich bin die Frau, mein Berufspartner ist der Mann, da dachte ich, ja geil, jetzt weiß ich es ja. Jetzt muss ich ja nur noch Hockey weiterspielen im Tor, vielleicht noch ein bisschen mutiger sein und dann wird's schon. Natürlich totaler Quatsch. Hoffmann-Seminar. Ich komme da raus, motiviert bis unter die Haarspitze, denke, endlich habe ich kapiert, wer ich bin, wie ich gemeint bin, was mein Purpose ist, was mein Schlüssel zum Glück ist. Also ein ganz tolles Seminar, aber anstatt dann weiterzumachen und sagen, okay, jetzt geht die Arbeit los, stürze ich mich wieder in mein altes Leben und mache eigentlich alles genauso wie vorher. Und der Effekt, den das hatte, verpufft ganz schnell. Und so richtig tief mit mir auseinandersetzen, und ich weiß noch nicht mal, ob es das ist, vielleicht werde ich in 10 Jahren nochmal was anderes sagen, aber ich habe das Gefühl, ich bin so tief, wie ich noch nie war, in der Auseinandersetzung mit mir selbst. Dazu musste ich im letzten Jahr einmal nochmal richtig umkippen.
Hallo und herzlich willkommen beim New Work Man Podcast. Wir sind auf der Suche nach unperfekten Vorbildern und neuen Narrativen von Männlichkeit für eine neue Arbeitswelt. In diesem Podcast sprechen wir dafür mit Männern, die die ausgetretenen Pfade traditioneller Männlichkeit verlassen und sich auf ihren persönlichen Weg gemacht haben. Wir wollen dabei in die Tiefe gehen, persönliche Geschichten teilen, aber auch Arbeit und Gesellschaft im Blick behalten. Unser heutiger Gast sitzt sonst auf der anderen Seite. Als Co-Host des On the Way to New Work Podcasts hat Michael Trautmann den bekanntesten deutschsprachigen New Work Podcast gestartet und inzwischen schon über 350 Folgen produziert. Sein Podcast und das Thema waren für Michael in den letzten 4 bis 5 Jahren mit einer tiefgehenden eigenen Reflexion und Entwicklung verbunden. In dieser Folge möchten wir darüber mit ihm sprechen, aber auch weiter zurückblicken und fragen, was Michael schon als Junge über das Mannsein gelernt hat und wie er seine Karriere im Marketingbereich heute im Rückspiegel und mit New Work Brille betrachtet. Das Ergebnis, so viel sei schon mal gesagt, ist ein Gespräch, das euch mit Sicherheit nicht unberührt lässt. Also, los geht's! Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir haben eine Einstiegsfrage, die dir sicherlich bekannt vorkommen mag und aber gleichzeitig auch einen leicht anderen Twist hat. Und zwar ist die Frage für den Einstieg: Wie bist du der Mann geworden, der du heute bist?
Sehr stark. Das ist jedes Mal wieder eine große Überraschung, wenn ich diese Frage selber beantworten darf. Ich stelle sie ja nun seit fast 6 Jahren unseren Gästen abwechselnd mit Christoph, und mich berühren diese Geschichten immer wieder. Und das, was ich jetzt so wissenschaftlich mitgenommen habe, ist, wir haben neulich eine sehr schlaue Professorin als Gast gehabt, die Miriam Meckel, die gesagt hat, dass wir immer dazu neigen, diese Art von Fragen geschichtsglättend zu erzählen. Also wir konstruieren uns eine Wahrheit. Das fand ich ganz spannend. Und die Beobachtung bei mir selber ist, dass ich das jedes Mal ein bisschen anders erzähle. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass ihr sie auch ein bisschen anders stellt und nicht Mensch, sondern Mann sagt. Und das wird dazu führen, dass ich sie jetzt wahrscheinlich so erzähle, wie ich sie noch nie erzählt habe. Und die beginnt aber, wie sie immer beginnt, mit meiner Herkunft. Ich bin in Flensburg geboren als Sohn eines Marineoffiziers und einer Studentin. Meine Mutter hat damals Lehramt studiert und hat mit dem Studium aufgehört, oder hat das Studium unterbrochen, als ich auf die Welt gekommen bin und als mein jüngerer Bruder, der 20 Monate nach mir geboren ist, zur Schule, also eingeschult wurde, hat das Studium wieder aufgenommen und ist dann quasi Lehrerin geworden. Da mein Vater wahnsinnig viel auf dem Wasser war als Marineoffizier, sind wir sehr so um unsere Mutter herumgekreist, mein Bruder und ich, und sind mit dem Bild aufgewachsen, das starke Geschlecht ist das weibliche. Meine Mutter hat sehr gute kommunikative Skills, die könnte auch wahrscheinlich in der Antarktis Kühlschränke verkaufen. Sie hat selber eine Geschichte. Ich erzähle es jetzt so ausführlich, weil ich wirklich glaube, dass es alles erklärt, wie ich der Mann geworden bin, der ich heute bin. Mhm. Sie hat selber eine schwierige Kindheit gehabt, ist 1942 geboren. Ihr Vater war 13 Jahre in Russland, in Sibirien, in Kriegsgefangenschaft, hat ihn also quasi als Teenagerin erst kennengelernt. Meine Großmutter mütterlicherseits musste arbeiten als Krankenschwester und meine Mutter stand quasi immer im Weg in der großelterlichen Schreinerei und musste immer sehr auf sich aufmerksam machen, also musste viel reden, um gesehen zu werden. Das hat, glaube ich, sich in ihr Erwachsenwerden eingeschlichen. Und dieses, einen Vater zu haben, der eigentlich nie da war und wenn er da war, dann auch noch aufs Segelboot gegangen ist, das hat dazu beigetragen, wie gesagt, dass ich sehr weiblich geprägt worden bin mit dieser Zusammenfassung. Das starke Geschlecht ist die Frau. Trotzdem bin ich natürlich das Produkt beider Eltern und ich habe irgendwann mal in einem Persönlichkeitsseminar, was ich gemacht habe, im Hoffmann-Prozess herausgearbeitet, was sind eigentlich die negativen Glaubenssätze, die mich geprägt haben, was sind die positiven Dinge. Ich will mich jetzt mal auf die positiven Dinge beschränken, auf die negativen oder unangenehmen kommen wir vielleicht später. Ich habe von meinen Eltern eine Mischung mitbekommen aus einer gewissen Unerschrockenheit, also die man, glaube ich, so als Kapitän haben muss, dass man eben mit Gefahren gut umgehen kann. Die habe ich von meinem Vater mitbekommen. Kann ich genau auf eine Nacht kaprizieren, dieses Erlebnis, wo ich das gemerkt habe. Bin mit meinem Vater mal segeln gewesen mit einer größeren Crew, die aber, weil es 11 Windstärken war, komplett kotzend unter Deck hing. Mein Vater stand an der Pinne auf so einem wirklich so einem alten, so ein America's Cupper, so ein 12er, Baujahr 1936 und ich musste vorne Ausguck machen und wir sind irgendwie 6 Stunden nachts gesegelt bei rauer See und ich hatte das, obwohl es kalt war, nass war, wirklich gefährlich war, hatte ich glaube ich noch nie in meinem Leben ein stärker ausgeprägtes Gefühl, mein Vater hat das im Griff, ich bin sicher und der wird uns dadurch steuern. Ich glaube heute, dass so unternehmerischer Mut und Entschlusskraft da ihren Ursprung haben. Und von meiner Mutter habe ich eine große Begeisterung und ein großes Interesse an Menschen. So. Und ich glaube aber, dass ich so mit dem Mannwerden durchaus mein Problem hatte, vielleicht auch immer noch habe, durch diese Konstellation überdominante Mutter und Vater, der zu wenig da war. Ich habe meine Männlichkeit in der Jugend so im Sport gesucht und gefunden. Also ich habe relativ anständig Volleyball gespielt, mehrfach Landesmeister gewesen, auch deutsche Meisterschaften gespielt. Nie so richtig herausragend, aber gut und auf einem guten Niveau. Und daraus habe ich viel Selbstbewusstsein geschöpft. Ich habe in der Klasse den Klassenclown gegeben, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und bin dann, als es in die Auswahl des Berufes ging, auch sehr stark unterschwellig geprägt geworden von meiner Mutter und auch meinem Vater. Meine Eltern haben mir immer so das Gefühl gegeben, ich weiß gar nicht, ob sie es wissentlich gemacht haben oder manipulativ gemacht haben, dass Ärzte was Besseres sind. Wir hatten 2 befreundete Familien, die ich auch sehr mochte, mit denen wir sehr viel Zeit verbracht haben, wo die beiden Männer Ärzte waren. Und so waren meine 3 Berufswünsche, die ich hatte, die hätten nicht konträrer sein können. Einer war Arzt werden, der zweite war Lufthansa-Pilot. Ich glaube, da habe ich so diese Fernweh meines Vaters in einen zivilen Beruf übertragen. Und das dritte, das war das einzige Berufsfeld, was aus einer intrinsischen Motivation kam, war irgendwas mit Werbung. So, dann hat sich über den Ausfädelungsprozess bei der Bundeswehr als Sanitäter habe ich gemerkt, ich kann gar nicht wirklich Arzt werden. Ich bin dafür gar nicht mental ausgestattet. Also mir ist schlecht geworden, wenn Fäden irgendwie gezogen wurden und das ist heute nicht mehr so und das war auch dann relativ schnell in der Ausbildung nicht mehr so, aber in diesem Krankenhauspraktikum und ich habe mir so die Schicksale der Leute irgendwie zu dicht an mich rankommen lassen. Lufthansa-Pilot habe ich im letzten Simulator versagt, bin ich heute froh, dass es nicht geklappt hat und Werbung war irgendwie so ein komisches Ding. Ich habe im Kino immer die Werbespots erraten und daraus irgendwie abgeleitet, es müsste doch irgendwie einen Job geben zwischen den Kreativen, die sich Werbung ausdenken und den Menschen, die Werbung in der Unternehmung einsetzen. Und das habe ich mir so vorgestellt, das könnte ich vielleicht werden. Und das ist es dann geworden über ein BWL-Studium. Und ich habe, und das halte ich auch für nicht sehr männlich, also für mich ist das Bild eines Mannes schon jemand, der, ohne das jetzt zu sagen, dass es bei Frauen anders ist, aber ich kann ja nur Mann fühlen, Männer eigentlich entschlusskräftig sind, tatkräftig sind und so weiter, habe ich meine ganzen Berufsentscheidungen immer reaktiv gemacht. Ich habe immer reagiert auf Angebote, auf Chancen, auf Opportunitäten. Jemand hat mich gefragt, willst du nicht zu uns kommen? Und habe erst im sehr fortgeschrittenen Alter das geändert, indem ich mich dann irgendwann mal gefragt habe, was willst du eigentlich selber wirklich? Mhm. Und ich habe eine Geschichte noch, die ich vielleicht noch teilen möchte, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass das mit dem Mannsein bei mir nicht so ganz einfach ist. Das war in einer Therapie, die ich gemacht habe, das Thema Partnerschaft im Unternehmen besser zu verarbeiten. Ich hatte als Gründungspartner in meiner Agentur, die ich vor 19 Jahren gegründet habe, einen sehr eckigen, sehr kantigen Kreativpartner, André Kemper, mit dem ich mich wahnsinnig gestritten habe, wahnsinnig gefetzt habe und irgendwann dann mal bei einer Therapie Hilfe gesucht habe. Und die Therapeutin hat dann in der zweiten Stunde mir so ein paar Fragen gestellt, so, ja, wie ist denn das bei euch und so, ja, sagt André, das ist jemand, der sehr, sehr kreativ ist und der so am liebsten in einem Raum sitzt, so eine Sache 3 Tage durchgehend macht, viele Leute um sich rum hat, die ihm dabei helfen, aber so ein Ding, der ist sehr klar, der ist laut, der ist deutlich, so, und ich glaube, vielleicht ist der auch manchmal ein bisschen zu laut, so, und dann erklär mal deine Rolle. Ja, ich bin dann so der die Bälle in der Luft hält und versucht dann die Kunden, die in den 3 Tagen nicht betreut werden, zu haben und kümmere mich so um die Leute, lala und so weiter. Und dann sagt sie, okay, dann versucht doch mal euch beide mal auf. Hat mir so einen Stift gegeben, Blatt Papier oder mehrere Stifte und dann sollte ich das aufmalen, unser Verhältnis. Und dann habe ich so ein Achsenkreuz aufgemalt. Dann habe ich gesagt, okay, rechts ist so Zeitablauf. Und auf der anderen Achse ist so gute Laune, schlechte Laune. Und dann habe ich ihn so aufgemalt in so wellenden Bewegungen. Oder nee, anders, in so zackigen Bewegungen. Ne? Also gut gelaunt, ganz schnell runter, schlecht gelaunt, gut gelaunt, schlecht gelaunt und so weiter. Und dann habe ich mich so die Farbe gewechselt. Ihn hatte ich in schwarz, mich in rot und versucht, in so wellenden Bewegungen, die das ausgleichen, dazu zu malen. Und ich gesagt, das sind wir. Und dann sagt er, ja, das ist relativ, sagt sie dann so zu mir, das ist relativ einfach. Er ist der Mann in der Beziehung und du bist die Frau. Und ich so, what? Ja, du hast alles, was du beschrieben hast, sind männliche Eigenschaften, alles, was du über die beschrieben hast, sind weibliche Eigenschaften und so wie du euch aufmalst, er in schwarz, kantig, zack, bumm, schlecht, gut und du reagierend in Welle, weiblich. Das ist weit über 10 Jahre her, diese Begegnung, aber da habe ich so gedacht, okay, wo kommt das her? Und dann hat sie weiter, und dann kam eben raus, das kommt daher, dass du durch deine Mutter geprägt bist und so weiter. Und als Empfehlung gab sie mir dann, such dir irgendwie einen sehr, sehr männlichen Sport, weil es überhaupt nicht schlimm ist, du weibliche Anteile hat jeder, aber du brauchst irgendwas, was dich in deiner Männlichkeit fordert. Und sagt, ja, ich spiele Hockey als Torwart, ja, das ist gut, mach das und das ist okay. So, das sind so Dinge, wo ich so das Gefühl hatte, da kann man, glaube ich, ganz gut drüber gehen, wie bin ich der Mann geworden, der ich heute bin. Und aus der Entwicklung raus, beruflich eben viel gesucht zu haben, viel reagiert zu haben, war dann die Entscheidung vor 6 Jahren mit einem Podcast über die Zukunft der Arbeit anzufangen und fast zeitgleich mit einer Selbstreflexionsreise, weil neben der ersten Partnerschaft, die gescheitert ist, ist auch die zweite Partnerschaft gescheitert. Ich habe das damals also nicht ins Ziel fahren können, trotz der Erkenntnis, dass er der Mann ist und ich die Frau. Würde ich sagen, sind die letzten 6 Jahre eigentlich die 6 Jahre, wo ich mich zu dem Mann entwickle, den ich morgens gerne im Spiegel angucke. Ich bin da noch nicht ganz angekommen. Es gibt auch noch Tage, wo ich mich nicht gern angucke, aber es gibt immer mehr Tage, wo ich reingucke und sage, ja, okay, so warst du wohl vielleicht mal gemeint und gedacht und du bist auf einem ganz guten Weg, dahin zu kommen, wie du vielleicht irgendwann mal auch in Erinnerung behalten werden möchtest.
Ja, danke erstmal für...
Das war viel zu lang.
für diese umfangreiche Einführung oder diese, sag ich mal, so ein bisschen die Story. So, nee, ich find's gut. So erstmal, ja.
Naja, ist ja auch wissen, wo du herkommst. Ist ja auch eine Frage, die mit aller Länge und aller Kürze beantwortet werden kann. Und
darf. Genau. So machen wir es auch mal. Wir sagen mal, du, wenn du es in 30 Sekunden beantwortest, gut, wenn es der ganze Podcast ist, Das ist auch okay. Ja.
Und ich bin an einer Sache hängen geblieben, wo ich gerne noch mal mehr verstehen würde, was du meinst oder wie du das auch erlebt hast. Du hast gesagt, du hast gelernt, auch durch die Struktur, dass dein Vater häufig einfach nicht da war wahrscheinlich und deine Mutter mehr zu Hause war, dass die Frau das starke Geschlecht ist. Was meinst du damit?
Also meine Mutter hat da natürlich damals alles organisiert und entschieden. Ne? Also die hat quasi entschieden, welche Schule wir gegangen sind. Die hat uns die Struktur am Tag vorgegeben. Mit der haben wir uns gestritten, mit der haben wir uns gerieben. Und sie hat uns erzogen. Und deswegen und sie hat parallel dazu einen Job gehabt. Sie ist Hauptschullehrerin gewesen in Kiel, in meiner Heimatstadt, im Bildungszentrum Mettenhof. Also das ist so ein Brennpunkt, kann man schon sagen, wo sehr viel Migration, sehr viele Hochhäuser und sehr viel auch ja Familien, die in schwierigen Verhältnissen gelebt haben. Zumindest war das früher so. Und sie hat dort auch echt wilde Geschichten erlebt, so Schüler, die ein Motorboot geklaut haben und wo die Eltern dann keine Lust hatten, die und dann mit dem Motorboot in Dänemark irgendwo auf die Felsen gefahren sind, im Knast waren und die Eltern keinen Bock hatten, die Kinder abzuholen und sie das dann gemacht hat. Eltern aus anderen Kulturen, die ein anderes Frauenbild haben, die ihr so einen Stuhl entgegengeschmissen haben in der im Elternabend und also wirklich und Bedrohung und krasse Sachen. Auf der anderen Seite aber auch so ein Ehrgeiz, dass sie es geschafft hat, ihre gesamte Karriere über jedem Schüler, jeder Schülerin eine Lehrstelle zu besorgen, die es nicht alleine geschafft haben, Praktikumsplätze zu besorgen. Also meine Mutter war so eine Frau, die angepackt hat und das nicht nur zu Hause in der Erziehung, sondern eben auch in diesem Job. Und dieses Gesamtbild, Vater nicht da, Mutter mit zwei Jobs, die hat, glaube ich, mein Bild geprägt. Frauen sind stark.
Ich finde es total interessant, dass du das erzählst, weil da fällt mir ein, dass in Holland, all die Niederlande haben generell weniger Geschlechtsunterschiede, also stärkere Unterschiede. Sozusagen die Geschlechternähe ist größer als in Deutschland, im Kulturkreis, so ganz allgemein. Und ein Erklärungsansatz ist, dass die Holländer eine sehr starke Seefahrernation waren immer. Und ne, dass dadurch Krass. Die Frauen viel stärker den gesellschaftlichen Alltag an Land sozusagen organisiert haben. Also ne, das ist einer von mehreren Erklärungsansätzen, aber musste ich gerade dran denken.
The Missing Link, danke. Das ist jetzt echt toll. Das ist, hilft mir gerade sehr, ja, ist gut.
Und ich finde auch, ich bin primär auch mit meiner Mutter groß geworden und hatte immer den Eindruck, fand es ganz interessant, was du erzählt hast, auch über dieses, was du mit diesem Eckigen und Runden, mit der Zusammenarbeit mit deinem Kollegen in der Reflexion erwähnt hattest. Und eine Stärke, die ich definitiv von meiner Mutter mitbekommen habe, ist, dass ich so dieses direkte Gefühl und Ausgleichsfähigkeit in sozialen Situationen. Und ich sträub mich immer, ne, so, also oder ich sträub mich zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften zu unterscheiden in dem Sinne, aber ich glaube, so wie wir das gesellschaftlich leben, ist es dann häufig doch eher eine weibliche Fähigkeit, diesen sozialen Radar mehr mit Lebendigkeit auch zu füllen.
Ja, würde ich total unterschreiben und ist bei mir auch, kann ich genauso für mich auch beschreiben, ja.
Und ich finde, es ist immer ganz gute Lösung, da so von mit Männlichkeit und Weiblichkeit assoziierte Qualitäten zu sprechen. Das ist immer so ein bisschen sperrig, aber ich finde, Sprache ist auch echt was, was einen Unterschied macht, was irgendwie manifestiert. Und in dem Moment ist es so ja eine Brücke oder eine Hilfe auch immer für mich, mich sozusagen zu sagen, ah ja, wow, das ist also mit Männlichkeit und mit Weiblichkeit assoziiert, muss es aber gar nicht sein. Ne? Also es ist nicht sozusagen, das ist das, was der Mann machen muss oder das ist, was die Frau machen muss. Und ich finde es, also mich würde noch so ein bisschen interessieren, wie du so aus dieser Prägung, die du so ein bisschen geschildert hast, auch so ein Stück weit, ja, auch so in deine Karriere gestartet bist. Du hast ja recht flott und recht rasch und recht steil die Karriere hingelegt. Das kann man so sagen, denke ich. Und mich würde es so interessieren, wie so diese Sozialisierung oder diese Offenheit in Bezug auf die mit Weiblichkeit assoziierten Qualitäten, wie das noch in den anderen Stationen deiner Karriere, hat das einen Unterschied gemacht? Wurde das gewinnbringend wahrgenommen? War das aber auch schwierig, damit irgendwie da in einer, würde ich sagen, auch sehr männerdominierten Unternehmenswelt unterwegs zu sein.
Ich habe heute auf dem Weg hierher, auch im Vorgriff auf unser Gespräch, sehr den gestrigen Abend, den ich erlebt habe, reflektiert. Ich war gestern Abend mit Freunden und meiner Frau in der Kinopremiere eines Dokumentarfilms über den Schauspieler Lars Eidinger. Die heißt Sein oder Nichtsein, angelehnt an eine seiner wichtigsten Rollen. Und mir hat unfassbar imponiert, wie der sich selbst reflektiert hat, wie der seinen Weg beschrieben hat, wie der seine Motivation beschrieben hat. Und ich muss im Rückgriff einfach sagen, ich habe so gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Ich habe aus heutiger Sicht nach der Bundeswehr so den Schalter umgelegt. Ich habe ein mittelmäßiges Abi gehabt, 3,0. Ich habe in dieser Bundeswehrzeit, weil ich 2 Jahre mich verpflichtet habe, auf dem Schiff war, auf einem Deck geschlafen habe, wo so alle Gesellschaftsschichten waren, irgendwie so gespürt, was ich für ein Privileg eigentlich habe, studieren zu dürfen, dass meine Eltern, obwohl die jetzt nicht sehr wohlhabend waren, beide Beamte, aber mir gesagt haben, nee, also das kriegen wir noch hin, hier das Studium zu finanzieren, also nicht arbeiten musste, sondern das Studium quasi so machen konnte, abgearbeitet, aber ich hätte es nicht gemusst. Und habe mit einem sehr großen Ehrgeiz diesen Weg angetreten. Und der war am Anfang aber sehr falsch motiviert. Also ich habe, zieht meine Frau mich heute noch mit auf, ich habe im BWL-Studium, ich musste mal alles als schnellster machen und nicht unbedingt als bester, aber gut machen und schnell. Ich habe mein Vordiplom in 3 Semestern gemacht, mein Diplom in 4, also insgesamt in 7 Semestern. Regelstudienzeit war 9 und die meisten haben über 10 Semester gebraucht. Musste mal alles schnell gehen. Ich wollte immer irgendwie beweisen, dass ich das ganz toll kann. Also muss irgendwie so eine Art Minderwertigkeitskomplex oder so auch ein Antriebsfaktor gewesen sein. Ein Antrieb war auch Geld. Ich konnte angeblich, das hat meine Frau mir immer noch mal gesagt, die Vorstandsgehälter aller DAX-Vorstandschefs auswendig. Und bin sehr stark mit so einem Macherding daran gegangen. So, das ist ein Thema gewesen. Dann hat mich aber, und das ist, glaube ich, das Gute gewesen, dieses Interesse an Menschen, diese Kontaktfähigkeit, die meine Mutter hat, sehr beflügelt. Also ich habe immer schnell Anschluss gefunden, habe im Studium immer gute Lerngruppen gehabt, habe im Praktikum schnell funktioniert, habe irgendwie gemerkt, dass ich relativ schnell in der Birne bin und eben mehr kann, als ich es in der Schule gezeigt habe. Und das hat dazu geführt, dass das Studium, Praktika und so weiter sehr positiv besetzt waren, gut gelaufen sind. Und dann habe ich dann ging es eigentlich los mit diesen Entscheidungen zu reagieren. Die erste Reaktion war quasi meine damalige Freundin und heutige Frau, die ich in Augsburg kennengelernt habe, wo ich studiert habe und dann auch promoviert habe. Ich bin da geblieben zum Promovieren, weil ich meine Freundin nicht verlassen wollte. Also in Augsburg gab es jetzt nicht die Art von Jobs, die ich gesucht habe. Wie gesagt, bleibe ich da und promoviere, weil mir das jemand angeboten hat. Bleib doch bei uns am Lehrstuhl und promoviere. So, und dann habe ich da irgendwie, glaube ich, auch nochmal gemerkt, okay, mit Promotion, dann kommst du noch besser in diese Art von Jobs rein, die du willst. Und es war also wirklich klar Karriere motiviert. Die Promotion war dann so eine Phase, ich habe mir ein Thema gesucht, Nachhaltigkeitsmarketing, also Öko-Marketing. Ich habe fast genau vor 30 Jahren abgegeben und da kam so eine andere Seite auf. Ne? Also ich habe auf der einen Seite dieses Karriereorientierung, auf der anderen Seite dieses Zweifeln, machen wir eigentlich das Richtige? Also ist es richtig, dass wir Milliarden von Joghurtbechern jedes Jahr herstellen? Ist es richtig, immer mehr, diese Konsumlogik? Und da kam so das Engelchen, Teufelchen, also schlechte Gewissen auf und diese Promotion in die Richtung. Ich wurde dann aber nach der Promotion wieder in die Karriereschiene geschubst, weil das, was ich da gemacht habe, hat damals nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert. Ne? Also NGOs konnten damit noch nichts anfangen und auch Unternehmen nicht. Und dann bin ich eben in diese Logik gekommen und eine große, was ich heute weiß, einer meiner großen Triebfedern ist Wissbegier, ein anderer Triebfeder ist Tatkraft. Die haben mich dann in diese Karriere reingeführt. Also das sind so 2 meiner 5 Gallup Strengths. Der Clifton Strengths heißt jetzt, also das, dieser Persönlichkeitstest, der so Charakterstärken sortiert. Und die haben mich dann immer wieder in Situationen gebracht, neue Opportunitäten zu sehen und viel zu wechseln. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, ohne jetzt die Karrierestation durchgehen zu wollen, dieses Spannungsfeld zwischen Anspruch, am Anfang motiviert durch Karriere, Geld, später eher gleichzusetzen mit Tatkraft, Dinge machen, Dinge umsetzen, und einer gewissen Neugier, die auch viel mit Zweifeln zu tun hat, ist es das Richtige. Aus dieser Mischung ist, glaube ich, dann ziemlich viel entstanden.
Also okay, ich dachte, Giacomo, du willst was sagen, deswegen habe ich gewartet.
Ich finde es geil. Ein Podcast, wo auch mal eine Pause sein darf. Sehr gut. Sehr
gut. Ja, oder? Ich habe am Anfang, als wir die ersten zwei Folgen gemacht haben, hatte ich manchmal noch so diesen Impuls, das abzuschneiden. Dann dachte ich, nee, es ist ja eigentlich das, ne, wie Gespräche ja häufig auch sind, so dem kurz nachsinieren. Und das ist ja auch in diesem Podcast und auch in diesem Gespräch, finde ich, darf das manchmal sich kurz setzen lassen, um dann weiterzumachen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es die letzten 5 oder letzten 7 Jahre waren, meintest du, dass du da eigentlich angefangen hast, ich nutze jetzt mein eigenes Wort, also stärker aktiv wieder zu gestalten. Sonst vorher, hatte so den Eindruck, es flog dir einfach immer zu und du hast immer das genommen, was gerade gepasst hat, und jetzt bist du so mehr in dem Gestalterischen.
Genau.
Und ich habe die Vermutung oder Hypothese, dass da wahrscheinlich irgendwo, also das passiert ja nicht einfach so. Es fühlt sich vielleicht später dann manchmal so an, das war ja eigentlich natürlich, da reinzugehen, aber meistens gibt es ja irgendwie im Leben dann doch irgendeine Form von Instabilität, sage ich mal, damit so ein Veränderungsimpuls reinkommt und sich entfalten kann.
Und so war das, eindeutig war das so. Also ich hatte ja diese anhand dieses Erlebnisses, dass mich jemand als weiblicher Part in einer rein männlichen Berufsbeziehung bezeichnet hat, das als einen wichtigen Moment beschrieben. Und wenn man, also ich habe mich im Jahr 2004 selbstständig gemacht mit dem André Kemper, und wir haben nach 7 Jahren irgendwie gemerkt, wir kommen so nicht weiter und haben dann entschieden, neue Partner hinzuzunehmen. Und er hatte eigentlich auch schon entschieden, dann zu gehen. Quasi wieder die Reaktion von mir, ich habe dann neue Partner gesucht, ist wieder angefangen und war dann nach einigen weiteren Jahren wieder an der Stelle, dass diese Partnerschaft nicht funktionierte. Und das, was damals mein Problem war, und ich glaube nicht nur meins, sondern das der betroffenen Menschen auch, dass ich mich an den Schwächen der anderen abgearbeitet habe und die sich an meinen Schwächen. Und je polarisierender die Profile sind, desto mehr hast du halt zu tun an der Schwäche abarbeiten. Und es gab da eine Situation vor 6 Jahren, 2016, Weihnachten 2016 kamen meine neuen PartnerInnen, also Karin Heumann, Armin Jochum und Uli Pallas, mit einer Nachricht auf mich zu, die mich ziemlich geschockt hat. In der Nutshell, du Michael, wir haben eigentlich nicht mehr so Lust, das so mit dir weiterzumachen. Wir haben eigentlich immer eine andere Meinung als du und irgendwie müssen wir da mal reden, das funktioniert so nicht. Und habe dann mit einem der Partner dieses Gespräch geführt und der hat dann quasi vorgeschlagen, wie es denn wäre, wenn ich mich so zurückziehe, so Stück für Stück, also nie ganz, aber so, die möchten eigentlich die Agentur lieber weiterführen. Das heißt, das zweite Mal in der beruflichen Partnerschaft, wo man sich ja wirklich alles aussucht, Partner sucht man sich aus, das Gefühl, gescheitert zu sein. Und eine meiner Verhaltensmuster, Glaubenssätze und so weiter hatte was mit, dass ich immer wahnsinnig schnell persönlich gekränkt war. Ne? Wenn jemand mich kritisiert hat, sofort Kränkung gleich, die Leute lieben mich ja nicht mehr. Und da war das erste Mal, dass ich dieses Feedback mir komplett neutral anhören konnte. Ich kam mir vor, als wenn ich quasi die Situation von oben neutral beobachte und sage, okay, das ist ein Partnerstreit. 3 Partner wollen nicht mehr. Der eine sitzt da und muss jetzt eine kluge Antwort geben. Was würdest du ihm empfehlen? Also so kam es mir wirklich vor. Und ich habe dann zu dem Partner Armin Jochum damals gesagt, also meine Agentur heißt Think, Trautmann, Heumann, Jochum und Kollegen, und Armin Jochum, das J in Think. Ich habe dann zu ihm gesagt, danke, dass du mir das sagst und danke, dass ihr auch eine Idee habt, wie ihr es euch vorstellt. Ich denke mal drüber nach. So, und da war der total geschockt, weil der, glaube ich, damit gerechnet hat, dass ich hier ausflippe. Und dann habe ich mir über Weihnachten Zeit genommen, darüber nachzudenken und habe eigentlich zwei Entscheidungen getroffen. A, ich werde diesen langsamen Rückzug aus der Agentur antreten und B, ich werde anfangen herauszukriegen, warum bist du zweimal in einer Partnerschaft gescheitert? Und das war dann wirklich so der Startschuss zu dieser Selbstreflexionsreise. Und die Tatsache, dass ich fast zeitgleich mit einem Podcast über die Zukunft der Arbeit angefangen habe, war eigentlich Zufall, aber ich glaube auch nicht so ganz an Zufälle. Ich habe auf jeden Fall nach 10 Folgen Podcast gedacht, wow, das, was du hier mit Selbstreflexion angefangen hast und das, was du mit dem Podcast machst, ist eigentlich eins. Eigentlich kannst du sagen, das ist jetzt dein neuer Weg, neben dem, dass du irgendwie täglich auch was fürs Arbeiten tun musst, aber um herauszukriegen, was du im Leben eigentlich willst, ist dieser Podcast, wo du jede Woche einmal mit einem ganz interessanten Menschen darüber sprichst, wie sich Arbeit verändert. Und das, was du jetzt angefangen hast mit Seminaren, Coaching, Therapie und so weiter, das zusammen ist eigentlich der neue Weg. Mhm. Und genau, so war das.
Lass uns gleich mal so ein bisschen in dieses Thema reingehen, die Zukunft der Arbeit. Aber für mich fehlt noch eine Sache tatsächlich, und zwar diese Geschichte von dir und deinem Vater. Mhm. Da habe ich eine Resonanz gespürt, das hat mich berührt, wie du da so auf dem Kahn bist und alle kotzen unten in der Koje und du steuerst da durch und wie ich dich so gehört habe, war das prägend und mir fehlt noch so ein bisschen, oder ich bin neugierig, wie war sonst die Beziehung zu deinem Vater? Gibt's da noch mehr, da magst du da noch ein bisschen was erzählen?
Gerne. Also diese Geschichte, die habe ich ausgebuddelt in diesem Hoffmann-Prozess. Das war so der Kick-off meiner Selbstreflexionsreise, war eigentlich so ein 8-Tage-Seminar, wo man so die Beziehung zu seinen Eltern nochmal versucht aufzuarbeiten und in der ersten Hälfte des Seminars versucht rauszukriegen, also in den ersten 4 Tagen, was sind so die negativen Glaubenssätze und in der zweiten Hälfte dann, was sind eigentlich so die positiven Dinge, die man mitgenommen hat. Und bei dem, was ich an positiven Dingen von meinem Vater mitgenommen habe, war das einfach das herausstechende, prägende Erlebnis. Ne? Wo ich sage, da hat er mir so quasi einen Staffelstab überreicht, obwohl das lange vor seinem Tod war. Der ist vor 3 Jahren gestorben, 3,5 Jahren. Aber da hatte ich das Gefühl, dass ich heute Unternehmer bin und angstfreier Unternehmer bin. Das habe ich da von ihm quasi gelernt. Erinnere, dass er früher als einer der wenigen Väter, also ich wollte eigentlich früher Fußball spielen, da hat mein Vater gesagt, nee, das mache ich nicht, ich habe keine Lust, dich da immer zu den Spielen zu fahren, und dann fing er irgendwie an, spätberufen Volleyball zu spielen und sagte, ja, Volleyball kannst du spielen, und da hat er uns dann immer gefahren, und ich habe wirklich erinnert, dass der selbst so zu deutschen Meisterschaften irgendwie nach Süddeutschland sich dann da in seiner Zeit, wo er mal nicht auf dem Schiff war, uns dann dahin gefahren hat, ne, mit einem VW-Bus, mit dem Trainer zusammen. Das habe ich als sehr positiv abgespeichert. Ich habe abgespeichert, dass er ein unterdrückter Kreativer war, also der nach seiner Karriere als Offizier angefangen hat zu malen, dass er echt richtiges Talent hatte, das er aber eben sehr, sehr spät erst entdeckt hat. Eine Liebe zur Musik, hat immer auf seine Segeltouren immer eine Band mitgenommen und er selber hat dann so quasi das Waschbrett gespielt, konnte kein Instrument spielen. Als ich selber bei der Marine war, hatte ich das große Glück, so empfinde ich es heute, 1,5 Jahre auf einem Schiff zu sein, wo er selber 5 Jahre vor mir Kommandant war und ich über meinen Vater mehr gelernt habe in diesen 1,5 Jahren, wo ich ihn quasi nicht gesehen habe, als ich in meinem gesamten Leben sonst gelernt habe, weil die Menschen, die auf diesem Schiff waren, also die Offiziere und Mannschaftsdienst gerade, die werden häufig versetzt, die Unteroffiziere sind zum Teil viele, viele Jahre auf dem Schiff gewesen und sind eigentlich fast alle unter meinem Vater, so sagt man das bei der Marine, gefahren. Und der Kommandant auf dem Schiff war früher der erste Offizier meines Vaters. Das heißt, ich habe so viel über meinen Vater gelernt durch diese 1,5 Jahre auf dem Schiff wie sonst gar nicht. Und ich weiß heute, das alles gut einzuordnen, was mein Vater für ein Mensch war. Also jemand, der Zeit seines Lebens seine Träume und seine tiefen Bedürfnisse nicht wirklich ausgelebt hat, erst sehr spät im Alter und sich dann da ein bisschen verzettelt hat, eher durch nochmal angefangen zu studieren, aber nicht einfach, sondern irgendwie dann 5, 8 Fächer, was weiß ich, viel zu viel. Und insgesamt empfinde ich es als eine nicht, also ich habe nicht genug bekommen von meinem Vater. Ne? Ich habe das Gefühl, da ist viel nicht, habe ich nicht bekommen, was mich auch dazu geführt hat, dass ich in den ersten 10, 12 Jahren selber ein Vater war, der zu wenig gegeben hat. Und erst als dieser als ich angefangen habe, erst unterbewusst zu spüren, dass man als Vater eine ganz andere Rolle hat, auch ein ganz anderes Geschenk hat, was man nutzen darf, habe ich das mit meinen Kindern hinbekommen. Und trotzdem, als mein Vater vor 3,5 Jahren starb, konnte ich den total friedlich gehen lassen, habe ihm auch das verziehen, weil ich auch wusste, dass der kommt aus einer Soldatenfamilie, der ist da so reingeboren worden, der hat es ja nicht gemacht, um mir weh zu tun, sondern weil es einfach nicht besser konnte und besser wusste. Und ich ziehe immer aus dieser, deswegen erzähle ich die Geschichte so gerne, aus dieser Nacht ziehe ich ganz, ganz viel, weil unterschwellig hat er dann natürlich mir schon was gegeben. Das habe ich manchmal so in Nebensätzen, wenn er dann so ein bisschen nur das in seinen Bart reingegrummelt hat, dass er das irgendwie toll findet, was ich so mache. So richtig gelobt hat er mich nicht, ne? Aber so wie das eben so ein Seebär so konnte. Und ja, und dann vielleicht noch, wo ich es gespürt habe, dass der wahnsinnig stolz auf mich war, wenn wir zusammen Volleyball gespielt haben. Der hat mich dann immer in seine Altherrengruppe nochmal mitgenommen. Und da habe ich gemerkt, okay, das findet er geil, dass ich das richtig kann, diesen Sport. So. Aber ja, es ist ein Tick zu kurz gekommen.
Und es ist ja auch, ne, du meintest ja auch gerade Soldatenfamilie, das und auch diese Generation vielleicht, wo ja schon auch viel in der eigenen Lebensbiografie abgeschnitten werden musste, vielleicht teilweise ja auch, ne? Und auch dadurch natürlich im Spektrum dessen, was ich irgendwie ja vielleicht weitergeben kann, will. Und ist ja auch heute Männer generell in Deutschland, also im Mittel sozusagen, brauchen wesentlich, wesentlich länger, bis sie sich Unterstützung suchen, Therapieangebote wahrnehmen oder auch Coaching-Beratung. Und ne, also da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Frauen, der unserer Meinung zumindest nach nicht jetzt biologisch irgendwie erklärbar wäre, sondern daran, was wir glauben, ne, dass ein Mann irgendwie eigenständig sich durchs Leben kämpfen muss und so weiter. Und ich fand es ganz interessant, weil du ja auch zumindest ein Teil aus einer Familie kommst, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht gar nicht in der Familie, aber in dem Arbeitskontext natürlich auch was ist, was gefordert wird. Und gleichzeitig hast du aber eben auch berichtet, ne, dass du dann in so einen Prozess gegangen bist, der auch immer noch läuft, wenn ich dich richtig verstanden habe. Gut, ne, Prozesse gehen ja auch immer, oder die Fragen leiten denen ja auch immer weiter. Und wie war das denn für dich, vielleicht da am Anfang von diesem Prozess auch da rein zu, also auch als Mann, sage ich jetzt bewusst nochmal, zu sagen, ich gehe da jetzt, ich öffne mich da mal, guck mal mehr in mir, such mal vielleicht auch Unterstützung von jemand anderem und so weiter. Wie war das für dich und wie war das auch für andere Menschen um dich herum?
Das ist eine super spannende Frage, die ich mir gerade auch selber stelle. Ich habe diesen Impuls, mich coachen zu lassen, nicht selber gehabt. Ich habe eine wirklich unglaublich tolle Ehefrau, auch dieses Jahr 30. Hochzeitstag im August.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, noch sind wir nicht da, aber ich glaube, wir haben eine gute Chance. die mich sanft geschubst hat. Ne? Und die selber, die hat vor 18 Jahren mal eine depressive Episode gehabt und auch mit Klinikaufenthalt hat sie damals extrem toll hingekriegt, ohne Medikamente, wobei sie heute auch sagt, Medikamente haben ihren Sinn und so weiter, aber sie braucht es damals nicht oder hat das Gefühl, es nicht zu wollen. Und seitdem haben wir uns eben über solche Themen in der Familie immer offen unterhalten, auch mit unseren beiden mittlerweile erwachsenen Söhnen. Und ich habe das schon mit, wenn man so einen Weg dann, die hat dann sich wirklich von einer, ja, sie war früher Grundschullehrerin, von der Grundschullehrer zu einer schamanischen Heilerin entwickelt. Und wenn man so einen Weg als Ehemann mitgehen will und das Gefühl haben will, man will da auch irgendwie dranbleiben, dann muss man sich öffnen, muss man irgendwie auch solchen Themen sich aufschließen. Das habe ich gemacht, auch diese Impulse angenommen und immer hier Coaching, mal da, das. Aus heutiger Sicht bin ich da aber immer komplett an der Oberfläche geblieben. Wenn ich nochmal dieses Beispiel aufgreifen darf, diese 2 Stunden, in denen mich die Therapeutin, damals die Therapeutin meiner Frau, mir erklärt hat, ich bin die Frau, mein Berufspartner ist der Mann, da dachte ich, ja geil, jetzt weiß ich es ja. Jetzt muss ich ja nur noch Hockey weiterspielen im Tor, vielleicht noch ein bisschen mutiger sein und dann wird's schon. Das ist natürlich totaler Quatsch. Hoffmann-Seminar. Ich komme da raus, motiviert bis unter die Haarspitzen, denke, endlich habe ich kapiert, wer ich bin, wie ich gemeint bin, was mein Purpose ist, was mein Schlüssel zum Glück ist. Also ein ganz tolles Seminar, aber anstatt dann weiterzumachen, sagen, okay, jetzt geht die Arbeit los, stürze ich mich wieder in mein altes Leben und mache eigentlich alles genauso wie vorher. Und der Effekt, den das hatte, verpufft ganz schnell. Und so richtig tief mit mir auseinandersetzen, und ich weiß noch nicht mal, ob es das ist, vielleicht werde ich in 10 Jahren nochmal was anderes sagen, aber ich habe das Gefühl, ich bin so tief, wie ich noch nie war, in der Auseinandersetzung mit mir selbst. Dazu musste ich im letzten Jahr einmal nochmal richtig umkippen. Ich habe vor einem Jahr, ich habe euch das beiden ja schon in unserem Kennenlerngespräch vor ein paar Wochen erzählt, selber in eine Depression gerutscht, und eine Depressionsart, von der ich noch nie gehört habe, dass es sie gibt, die auch nicht sofort in den ersten 2 Wochen diagnostiziert wurde, sondern es hat ein bisschen gedauert. Also es war 2 Wochen kompletter Spannungs-Leistungsabfall, der mich selber dann dazu gebracht hat, ich gehe jetzt in die Klinik. Ich glaube nicht, dass ich das anders hinkriege. Und dort habe ich dann erst gelernt, dass viele an der Oberfläche gekratzt schon in der richtigen Richtung war, dass ich auch schon die richtigen theoretischen Erkenntnisse daraus gezogen habe, aber einfach nicht tief genug weitergemacht habe. Das, was da rausgekommen ist, dass ich an einer Variante der Depression dort litt, die sich agitierte Depression nennt. Ganz grob vereinfacht ist ein agitiert-depressiver jemand, der anders als ein manisch-depressiver, der diese Schwankungen hat, dauermanisch ist. Der also andauernd irgendwie im oberen Drehzahlbereich viele Sachen anfängt, 1000 Bälle in der Luft hat, häufig erfolgreiche Menschen, Klammer auf, sehr viel häufiger Männer, sehr männliche Depressionsart. Alles, was unangenehm ist, wird unter den Teppich gekehrt, Misserfolge werden schön gequatscht, ich habe so viel gelernt. Wenn man bei mir googelt, kann man einen Artikel finden, the 5 biggest fuck-ups, die 5 größten Fuck-ups, meine 5 größten Fuck-ups des 3. Jahrtausends, also nee, nicht einer, sondern ich muss dann 5 haben und feier mich da quasi selbst, was ich ja alles aus diesen 5 Fuck-ups, die jeder für sich gesehen wirklich Fuck-ups waren, gelernt habe. Und diese agitiert-depressiven können eigentlich eben nur Freude. Und was das Problem mit dieser Erkrankung ist, die wird so sehr schwer diagnostizierbar, weil diese Menschen eben diese negativen, diese depressiven Phasen nicht haben oder so, dass sie nicht registriert werden oder sie sind unterschwellig. Aber irgendwann bricht das System zusammen, wie bei mir. Mhm. Und die Folge ist eben ganz häufig oder zu häufig, dass diese Menschen den Selbstmord wählen, ne? Und auch erfolgreich, weil sie eben Manager, Unternehmer, Entscheider sind, die wissen, wie man solche Dinge plant, und auch nicht gefunden werden wollen, wie das häufig bei Jugendlichen ist, die einen Selbstmordversuch machen. Das ist kein Hilfeschrei, sondern die wollen dann gehen. So, und ich hatte großes Glück, weil ich in einem Umfeld lebe, wo darüber gesprochen wird, und habe dann eben diesen Weg in die Klinik gesucht, und dort hat man mir es erklärt. Ich habe es auch ohne Medikamente geschafft, hätte die aber auch genommen, wenn man gemeint hätte, ich bräuchte die, und habe dann einfach gemerkt, dass meine größte Stärke, nämlich dieses Dinge anreißen, Dinge, also tatkräftig sein, wissbegierig sein, neue sein, wenn man sich das im Gesamt anguckt, sehr erfolgreiches und schönes Leben begleitet haben, dass die eben diese Downside haben, dass ich mir die Misserfolge, die negativen Dinge nicht angucke. Und das heißt, seitdem ich wieder aus der Klinik raus bin, seit 1. Mai letzten Jahres, habe ich dann angefangen, tief daran zu arbeiten, wo kommt denn das her? Warum lasse ich nur Freude zu? Warum habe ich so große Schwierigkeiten, Wut, Trauer, Angst angemessen zu fühlen? Alles 3 sehr wichtige, unangenehme, aber wichtige Gefühle. Und von daher, oberflächlich bin ich seit, würde ich sagen, 6,5, 7 Jahren, vielleicht sogar 10 Jahren dabei, mich zu reflektieren und vielleicht nochmal eine bessere Version von mir zu erreichen. In der Tiefe erst seit einem Jahr.
Hm.
Das Schöne, ich bin 58 und es funktioniert und es ist nicht zu spät. Es wird noch dauern, es ist nicht etwas, was man über Nacht hinbekommt, aber habe ich auch überhaupt nicht den Anspruch oder Ehrgeiz. Es darf dauern.
Mhm. Du hast gesagt, dass so deine Frau dich so ein bisschen angeschubst hat. Ich formuliere es mal anders. Ein Stück weit ja auch eine Ressource und eine Unterstützung war in diesem Weg der Innekehr, der Auseinandersetzung mit dir. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges und Wundervolles. Und gleichzeitig frage ich mich, weil das auch eine Frage ist, die uns sehr umtreibt und beschäftigt, wie geht's dir in diesem Prozess mit den Männern in deinem Umfeld? Wie reagieren die darauf? Inwiefern unterstützen die dich? Vielleicht auch dein Podcast-Partner? Unsere Beobachtung ist, also das ist für uns ein Forschungsfeld. Wir hatten letztens auch einen Gast, der davon gesprochen hat, der Waldemar Zeiler, der davon gesprochen hat, dass er oft so eine Angst ist zwischen Männern, dass er Angst vor Männern hat in Männerrunden, dass so eine Angst mitschwingt und sich damit auseinandersetzt. Und ich bin ja neugierig, wie geht's dir damit in diesem offener werden, in dieser intensiven Auseinandersetzung, in dieser Offenheit und Transparenz, mit der du auch über deine Verletzlichkeit sprichst, erlebst du da Unterstützung? Gibt es welche, die haben gesagt, oh nee, da traut man, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben? Ja, also wie war das oder wie ist das?
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe, also die überwiegende Mehrheit reagiert sehr positiv. Also ganz, ganz klar. Ich habe in dem mich auch sofort öffnen in meinem Umfeld, was mit mir ist, dass ich dahin gehe, wahnsinnig viel Unterstützung bekommen, angefangen bei meiner Frau, bei meinen beiden Söhnen, die das total positiv aufgenommen haben und gesagt haben, Papi, bei dem Pensum, was du so hast, war das wahrscheinlich unvermeidbar und jetzt bist du mal dran, jetzt nimm dir ja auch die Zeit und mach das. Über meine Geschäftspartnerin, die in der Zeit den Laden zusammengehalten hat, Freunde, zwei Freunde, die mich wirklich extrem unterstützt haben, Philipp Westermeier und Jan Bechler, die beide deutlich jünger sind als ich. Also ich habe das große Privileg, Freunde, männliche Freunde in großer Altersbandbreite zu haben, von älter als ich bis jünger als ich, die auch mich da durchgecoacht haben, was so finanzielle Dinge angeht. Wie geht man eigentlich damit um, wenn man zwei Monate in der Klinik ist und da müssen irgendwie Entscheidungen getroffen werden. In meinem ältesten Freundeskreis auch ein bisschen Irritation gespürt, unangenehm damit umzugehen. Also keiner hat irgendwie jetzt mich deswegen aus einem Adressbuch gestrichen, aber ich habe schon gemerkt, auch danach in den ersten Begegnungen, dass es einigen schwer gefallen ist. Bis hin zu einem, also dem Freund, mit dem ich mich am meisten immer gestritten habe in meinem Leben, einer meiner ältesten Freunde, der auch mein Arzt ist, der eben aber in diesen Phasen dann immer sowas von über sich hinaus wächst und eine unfassbare Unterstützung ist. Und ich habe bei ganz vielen Männern, das kann ich das spüren, wenn ich mit denen rede, wie sehr sie nachdenken, wie sehr sie ins Selberreflektieren kommen. Und insgesamt glaube ich, dass Männer, die solche Themen haben, gut daran tun, sich zu öffnen. Ich habe lange überlegt, wie ich das mache. Mache ich da jetzt mal eine eigene Podcast-Folge in meinem Podcast dazu? Rede ich da öffentlich drüber? Mache ich den LinkedIn-Post, der dann 2 Millionen Likes kriegt? Hab mich für so einen Weg entschieden, der on the going eigentlich erst gekommen ist, dass ich so langsam angefangen habe, darüber zu sprechen. Also ich habe, als wir unser Buch letztes Jahr vorgestellt haben, ein kleines Video gemacht, weil ich war während der Zeit in der Klinik, wo ich erklärt habe, mir geht es gerade gesundheitlich nicht so gut, deswegen kann ich heute nicht dabei sein, und habe das dann wirklich sukzessive langsam gemacht. Und so offen, wie ich jetzt heute mit euch drüber gesprochen habe, habe ich, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Schon ziemlich offen. Ich glaube, das Wort agitierte Depression habe ich das erste Mal öffentlich jetzt verwendet. Und ich werde jetzt auch nicht den großen LinkedIn-Artikel machen, der ganz viele Klicks bringt. Aber ich möchte darüber öffentlich sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass ein absolutes Unwissen über diese Variante da ist und auch ein absolutes Fremdschämen noch da ist bei ganz vielen über mentale Probleme, Störungen zu reden. Und was ich mir wünsche, ist, dass alle Männer, Klammer auf, alle Menschen, über mentale Krankheiten genauso offen reden, wie sie mit Stolz ihr Gipsbein zeigen oder wie sie in der Reha wieder lernen, sich zu bewegen. Wenn sie eine Meniskusoperation hatten, genauso offen wünsche ich mir, dass der Dialog sein wird über mentale Krankheiten, weil die werden weiter zunehmen, die werden uns in den nächsten Jahren herausfordern, die werden uns im unternehmerischen Kontext herausfordern. Und für mich ist dieser Aspekt jetzt damit auch ein ganz großer Aspekt meiner Arbeit am Thema Zukunft der Arbeit geworden. War es auch schon vorher, aber jetzt kann ich den auch noch anders fühlen.
Ja, und ich muss gerade daran denken, die APA, das ist die Amerikanische Psychologen Association, also der größte Verband von PsychotherapeutInnen in den USA, die haben 12 Jahre an der Handreichung gearbeitet für Therapie mit Männern und Jungs, von Men and Boys, also was ein extrem langer Zeitraum ist, um das zu erarbeiten, und haben dann unter anderem, kommt da auch diese Form oder die, sag ich mal, männlichen Form von Depressionen drinne vor, die du ja gerade total schön beschrieben hast in dem Sinne, ne, wie sich das dann auch anfühlen kann, da drinne zu stecken. Und ich fand es so krass, weil als diese Handreichung rausgekommen ist, gab es natürlich einen riesen Medien-Turbawuhu da drum, aber auch ganz viel von TherapeutInnen, weil auch auf der Seite sozusagen gar nicht oft das Wissen und auch die Sensibilität dafür da ist, ne, das zu erkennen. Also da vielleicht durchaus auch der Hinweis, weil da ist ja auch extrem wenig Wissen in der Gesellschaft allgemein vorhanden, wie kann ich mich selbst eigentlich im System bewegen, wenn ich Unterstützung brauche. Ne? Beim Arzt ist es meistens relativ klar, dann kriegt man irgendwie gesagt, man soll zum Orthopäden gehen vom Hausarzt, dann weiß man, okay, Orthopäde, guckt bei Google, dann gibt es Einlagen. Natürlich auch viel mehr gegebenenfalls. Aber im therapeutischen Kontext, ob ich jetzt eine systemische Therapie mache, eine kognitive Verhaltenstherapie, ob ich zum Tiefentherapeut gehe und so weiter, ne, da ist allgemein wenig Wissen und bei Männern nochmal viel, viel weniger als bei Frauen häufig. Ne?
Absolut. Und ich habe das selber, ich kann das nur bestätigen, ich habe mit mehreren Menschen, die Psychologie studiert haben, nicht als TherapeutInnen arbeiten, aber Psychologen sind von der Berufsausbildung, und auch mit zwei jungen Frauen, die im Psychologiestudium sind, haben da beide nicht, oder alle drei nicht von gehört. Also ja. Und war jetzt geschockt, hat mir jetzt, weil es auf dem Titel drauf war, sonst ist das nicht mehr so ganz mein Magazin, Men's Health gekauft. Ich glaube, es war Men's Health, wo so ein Sonderteil über männliche Depressionen war. Und da war der Leiter der einer Depressionsvereinigung, ein Professor. Und ich habe das gelesen und gesagt, warum erzählst du nicht mal, was gibt es denn für typische männliche Depressionen? Also da wurde das Thema weder manische Depression noch wurde nicht benannt. Das heißt, es ist ein Thema, was noch echt unter der Oberfläche ist. Und es gibt ganz, ganz viele andere Varianten und die sind wahrscheinlich auch häufiger, aber das Wissen darum sollte irgendwie in der verträglichen Form Menschen beigebracht werden. Insbesondere auch im Arbeitskontext, weil das dort sehr viele auch erwischt.
Ja. Ja. Ja, da geht es ja auch viel um Anerkennung und das dadurch besprechbar, formulierbar machen.
Ja.
Ne? Ja. Ich würde super gerne noch ein bisschen über das Thema New Work sprechen, weil du ja auch nicht nur wegen dem Podcast, den ihr ja seit Jahren, Christoph und du zusammen macht, On the Way to New Work, sondern du ja auch sonst von dem, was du gerade erzählt hast, und für uns, also für Giacomo und mich, ist New Work auch immer, es hat eine ganz starke individuelle Komponente und eine organisationale.
Ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht nochmal kurz auch das Thema New Work und Männlichkeit. Und da eine Frage, ihr habt ja jetzt über die letzten Jahre wirklich einen ganzen Haufen an männlichen Gästen auch über zum Thema New Work gehabt. Wenn du so die Folgen so im Kopf einmal so sortierst sozusagen, kommt dir da was, fällt dir irgendein, oder kommt dir ein Gedanke oder ein Muster bei der Überlegung, hat das Thema New Work, wie hat das eigentlich mit Männlichkeit zu tun, mit Blick auf die Folgen, die Gäste, die ihr da hattet?
Ich habe in der Tat da kein Muster gefunden. Ich habe, als wir uns kennengelernt haben, ja auch mit Staunen zur Kenntnis genommen, dass ihr wirklich die These vertretet, dass New Work eher weiblich ist, ne? Dass Frauen eher, das ist mir in den 370 Folgen nicht aufgefallen. Ich kann auch nochmal versuchen zu erklären, warum. Also am Anfang haben wir mehr Körbe von Frauen bekommen, die gesagt haben, nee, komme ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Was aber wieder damit zu tun hat, dass Frauen in der Selbstreflexion sich A, nicht überschätzen, teilweise eher unterschätzen. Und Männer, wenn sie gefragt werden, in der Regel zu jedem Thema, was sie irgendwie interessant finden, was sagen wollen. Deswegen war das für uns am Anfang eher so, nee, also Männer, das sind Männer. Und es sind ja auch bei den Autoren, wenn man ein bisschen zurückguckt, Fridtjof Bergmann ist ein Mann, Frederic Laloux mit Reinventing Organizations ist ein Mann, Aaron Dignan ist ein Mann. Also die großen Bücher, die mich da beeinflusst haben, waren Männer. Und dann kam erst später mit einer Amy Edmondson, als ich die entdeckt habe, The Fearless Organization, zu die ersten Frauen, oder in Deutschland so eine Joanna Breidenbach mit New Work Needs Inner Work. Also das war für mich eher am Anfang ein männliches Thema, auch wenn es in die Methoden ging, ob es jetzt agiles Arbeiten ist und so weiter. Da sind sehr viele Männer, die da auch da geschrieben haben. Und als ihr dann mich mit dieser These konfrontiert habt, da habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich auch, warum in unserem Programm, also meine Co-Autorin und Co-Founderin Svantje Almers, mit der ich ja so ein New Work Master Skills Executive Programm mache, warum haben wir eigentlich immer mehr Frauen als Männer? Das habe ich dann, die Antwort habe ich dann gehabt, als wir gesprochen haben. Also ja, wahrscheinlich sind Frauen offener, weil es sehr viel mit den Eigenschaften, die wir Frauen zusprechen, zu tun hat. Collaboration, Empathie, Zuhören. Das sind viele Dinge, die wir eher Frauen zusprechen. Und bei mir geht es eigentlich jetzt erst eher los, dass ich das auch mal thematisieren möchte in Podcast-Folgen, ohne euch dann damit Konkurrenz machen zu wollen. Aber nee, das habt ihr in mein Leben gebracht, diese Sichtweise. Und die habe ich vorher nicht gehabt.
Ist ja idealerweise eine Sichtweise, die vielleicht die sich selbst abschafft. Ja. Aber wenn ich so an gesellschaftlichen Wandel denke, dann ist, glaube ich, eher Demut und 200 Jahre Perspektive wahrscheinlich angebracht. Ich frage mich, weil das ist mir auch schon aufgefallen, ne, dass häufig die Frontrunner, die besonders laut, sage ich mal, sind ja dann oft Männer. Ja.
Also es ist, weißt du, wenn du nochmal jetzt tiefer reinguckst, hätte ich auch früher drauf kommen können. Ne? Also warum ist das weltweit oder sagen wir deutschlandweit bekannteste Jobsharing-Führungsduo, warum sind das zwei Frauen, ne? Die Chan von Uli Lever, Christiane Hases, Angela Nissen, warum sind die meisten weiblichen Führungsduo? Ja, es hat was damit zu tun, dass mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, aber auch vielleicht, dass die eben experimentieren mehr und mehr Mut haben, Dinge auszuprobieren. Vielleicht auch, weil sie in dem ganzen New Work-Kontext die Chance sehen, das Patriarchat auch mehr auszuhebeln und diese typische Sichtweise, alter weißer Mann weiß, wie es geht und alle anderen rennen nach, damit auch ad absurdum zu führen. Ne? Also es gibt jetzt mit dem mehr drüber nachdenken ganz viele Erklärungslinien, die mir klar machen, warum das so ist und warum ihr recht habt.
Ja, und auch wenn ich auf Augenhöhe und ich glaube, wenn ich so eine Co-Leadership habe, dann ist das ja nochmal eine besondere Form, weil die halt auch eine strukturelle Augenhöhe verlangt. Und dafür muss ich halt auch eingestehen, wenn ich was nicht kann, wenn ich die Schwächen habe. Und also das sind natürlich alles Dinge, die Männer auch genauso können wie Frauen an sich. Aber aufgrund von Prägungen, gesellschaftlichen Mustern, Genderrollen, die da sozusagen stereotypisch wirken, das einfach weniger tun.
Ja.
Ja, und in Bezug zu dem war das ja vielleicht auch eine Ressource für dich von deiner Mutter hauptsächlich aufgezogen zu werden. Ja. Also vielleicht hat sie dich ein Stück weit schon auf New Work vorbereitet, unbewusst.
Ja, also glaube ich, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Schließ ihn ja aus, ja.
Und cooler biografischer Sprung, Giacomo, finde ich. Muss ich auch mal gerade bei mir selber nachdenken, noch hier nach. Und Michael, ihr habt ja jetzt wirklich aus der ganzen Welt New Work Perspektiven eingesammelt. Wie machst du denn eigentlich New Work heute?
Also
im Vergleich.
Die wunderschön von Fridtjof Bergmann formulierte Utopie, dass Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für ein Gehalt oder einen Lohn arbeiten würden, ein Drittel ihrer Zeit Dinge herstellen, selber herstellen, produzieren, hat er den 3D-Drucker in seiner Bedeutung vorhergesagt, ihn Personal Fabricator genannt, und das dritte Drittel würden wir dann alle die Arbeit tun, die wir wirklich, wirklich wollen. Da hatte ich zwischendurch das Gefühl, hey, das bin ja ich. Also noch irgendwie so ein Senior Advisor-Vertrag bei Think mit einem Gehalt, dann aber jetzt wieder selber was machen, erstellen, eigene Seminare, dann aber auch wirklich sich zu trauen, was will ich wirklich. Also ich fühlte mich da sehr persönlich abgeholt. Und ich habe natürlich dadurch, dass ich jetzt mit Svante eine 2-Mensch-Firma habe und wir eigentlich nur mit Freien zusammenarbeiten, einen, glaube ich, relativ modernen Approach. Und da sie auch jemand ist, der extrem viele dieser Tools beherrscht, bin ich da laufend dabei. Ne? Also ich habe nicht nur mit ihr zusammen jetzt ein Programm entwickelt, das ich am liebsten, wenn ich mich in die Zeit zurückversetzt könnte, mit 35 gehabt hätte, die zwei Jahre, bevor ich zu Audi gegangen bin als weltweiter Marketingchef. Da hätte ich das echt richtig brauchen können. Und wir probieren natürlich alles aus. Ne? Also ich mache jetzt nochmal eine Ausbildung zum Coach fürs Thema Purpose finden. Obwohl ich selber das Gefühl habe, ich habe den, mache ich das jetzt alles nochmal selber wieder für mich. Das Thema Selbstreflexion. Ich werde auch die Clifton Strengthfinder Coaching-Ausbildung dieses Jahr noch machen. Ich arbeite damit, also ich benutze diese Tools ständig und von daher bin ich, glaube ich, an diesem Thema schon dauerhaft dran. Aber natürlich mache ich auch ganz, falle ich auch andauernd wieder in alte Muster und verhalte mich an bestimmten Themen auch, glaube ich, wahnsinnig oldschoolig. Und das ist ja auch nicht so, dass man sagt, so jetzt bin ich New Work und dann geht's los, sondern es ist ja etwas, von dem ich selber erst glaube, wir haben da jetzt mal maximal 5% der Potenziale aufgedeckt. Ne? Also wenn ich jetzt mir überlege, als ich das erste Mal von ChatGPT gehört habe und dann sofort damit rumprobiert habe, da sehe ich erstmal, was da jetzt auf uns zukommt. Ne? Ich weiß noch, ich habe es das erste Mal eingesetzt für mich selber, kann man auch auf LinkedIn als Artikel von mir sehen, mich gebeten worden, für ein Buch etwas zum Thema alter weißer Mann beizusteuern. Und dann habe ich einfach mal mit ChatGPT mich mit über alter weißer Mann unterhalten. Wo kommt das eigentlich her? Seit wann benutzt wird es benutzt? Und wer hat darüber schon klug geschrieben? Und was sind eigentlich die Kennzeichen von einem alten weißen Mann? Wie kommt man da raus? Was kann man machen? Was gibt's noch für Stereotypen? Und dann siehst du irgendwie, du kannst mit diesem komischen ChatGPT echt eine anständige Unterhaltung darüber führen. Und das war wirklich so, dass okay, das kann man abdrucken. Dann haben wir einen Podcast mit ihm oder ihr aufgenommen, wo wir die Ausgabe dann haben vorlesen lassen und mit so einer ein bisschen im Effekt so zu einer Computerstimme haben werden lassen. Aber da sehe ich natürlich dann auch, und jetzt wenn ich auch sehe, was mein ältester Sohn, der an dem Thema sehr intensiv arbeitet als Berater, mit welcher Geschwindigkeit der das aufnimmt und verarbeitet im Gegensatz zu mir, ne? Wo ich einfach sehe, hey, da passiert gerade so viel, wo du so aufpassen musst, dass du nicht abgehängt wirst. Und wenn ich das schon sage, der sich jeden Tag damit beschäftigen darf, dafür noch Geld kriegt, was passiert eigentlich mit der Generation jetzt meiner Mutter, die jetzt 80 ist? Ne? Also wird die noch in das Thema einsteigen? Wird die noch, die ist ja auch im Ruhestand, macht noch ein bisschen Ehrenamt, aber wird die damit noch arbeiten oder winkt die das durch? Ja.
Alright. Interessant. Und ich würde gerne zur Abschlussfrage kommen. So langsam zumachen. Und zwar möchten wir nochmal an deine Werberzeit anknüpfen. Und zwar dir nächsten Samstag 30 Sekunden Werbezeit in der Primetime schenken, jetzt in der Vorstellung natürlich nur. Und zwar geht es um das Thema Männlichkeit. Und du kriegst diesen Werbeclip 30 Sekunden in der Primetime. Was ist deine erste Idee? Was willst du da machen?
Ich glaube, ihr habt mir das vorher geschickt. Ich hätte mich vorbereiten können. Es erwischt mich jetzt aber kalt.
Haben wir nicht geschickt, die Frage.
Okay.
Darf auch eine erste Idee sein. Ja. Du musst uns jetzt hier nicht die PowerPoint schicken.
Ja, ich glaube, ich würde sehr, sehr, sehr stark aus der eigenen Erfahrung kommen, dass ich sehr spät angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was für eine Art Mann ich sein möchte. Und dass ich es als ein großes Privileg empfinde, immer noch die geistige Beweglichkeit zu haben, das auch mit 58 noch zu können, aber dass ich eigentlich alle Männer dazu aufrufe, das mal sich zu fragen, was für ein Mann will ich sein, und das mit ihren Freunden, mit ihren LebenspartnerInnen zu besprechen und sich da auf eine Reise zu machen. Und ich glaube, ich würde versuchen, einfach Lust darauf zu machen, die Frage, wann ist ein Mann, mal zu beantworten. Vielleicht würde ich Herbert Grönemeyer fragen, ob ich seinen Song zur Untermalung dieses 30-Sekunden-Spots kriegen würde. Und ja, hätte Lust, das jetzt mir nochmal richtig auszudenken. Wenn ihr es mir wirklich schenken würdet, hätte ich einen. Aber so in die Richtung, ja.
Schön, aber das ist doch ein Mutmacher und eine sozusagen ein Ausblick auf eine Reise.
Ja, und bei dem Stichpunkt danke hier für diese Reise, die irgendwie durch deine Geschichte, deine persönliche Erfahrung, deine Emotionalität und deine Karriere, danke für die Offenheit und das Teilen. Und ich bin mir sicher, das wird den einen oder anderen hier, wird die eine oder andere inspirieren. Und wir freuen uns damit, mit dir weiter im Austausch zu bleiben.
Lieber Giacomo, lieber Daniel, darauf freue ich mich auch. Darüber freue ich mich. Bin wirklich extrem dankbar, dass ihr den Kontakt gesucht habt und werde euren Weg mit großem Interesse verfolgen und werde ein treuer Hörer eures Podcasts. Das kann ich jetzt schon sagen. Die Art und Weise, wie ihr dieses Gespräch geführt habt, die macht mir sehr viel Lust auf mehr. Vielen Dank dafür.
Schön, dass du dabei bist. Danke. Ja, das war das Gespräch mit dem Michael. Eine ganz schöne Reise durch seine Biografie. Giacomo, was hält denn bei dir gerade noch nach von dem Gespräch?
Also in mir ist noch dieses Bild von ihm mit seinem Vater auf diesem Kahn bei Windstärke 11 sehr lebendig. Also das wird mich noch ein bisschen beschäftigen und begleiten. Für mich hat sich gezeigt, dass er ein Podcast-Profi ist. So, die Klarheit einfach auch in Bezug auf die Selbstreflexion, das kam ja wie aus der Pistole geschossen, so und gut und tief.
Ja, Podcast und
sich überlegt
und auch Selbstreflexionsprofi. Na, ich finde, also ist eine Sache, die bei mir auch hängen geblieben ist, wenn ich gerade mal reingehen darf, so dieses, ich hatte den Eindruck, auf viele Fragen, die wir ihm gestellt hatten, hat die Frage schon mal berührt. So, er hat sich ja trotzdem Zeit genommen, hier und da mal nachzudenken, und ich finde, da merkt man auch wieder in so einem Gespräch, dass wir da mit jemandem im Gespräch waren, der sich schon auf die ein oder andere Art und Weise mit sich selbst beschäftigt, reflektiert hat, das ins Bewusstsein geholt hat und so, und dann erlaubt das natürlich eine coole Tiefe für so ein Gespräch, ne?
Voll, und das ist auch noch was mir aufgefallen ist, und ich glaube auch, dass es echt vorbildlich ist, wie er sich mit sich auseinandersetzt und das ganz egal ist, ob mit 17, 27, 37, 47 oder halt 57 diesen Weg nach innen zu gehen und ob nun über die mentale Gesundheit oder Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer, so da so tief einzusteigen, so das finde ich ja im besten Sinne unperfekt vorbildlich.
Ja, voll. Und ich fand es auch interessant, ne, weil ich dann schon auch merke, so boah, Michael ist ja einfach doch auch ein paar Jahre älter als wir und hat trotzdem so diesen Beginner's Mind, ne, im Sinne von, ey, ich gehe da jetzt ganz offen rein und guck, was entsteht da in dem Gespräch. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, so geht er auch, vielleicht nicht immer, aber so zumindest die letzten Jahre, davon da habe ich zumindest den Eindruck von, so geht er auch durchs Leben. Und das, finde ich, ist dann auch New Work im besten Sinne, zumindest auf dieser individuellen Ebene immer wieder zu gucken, bin ich da in Tune mit mir und wo brauchst Adjustments, wo entsteht was Neues, wo kann ich reingehen, wo gehe ich vielleicht auch raus. Also, und genau, das fand ich in seiner Biografie dann auch spannend zu sehen, so jede Veränderung hat ihren Preis. Also es gibt so gab es so ein paar Punkte, wo ich so den Eindruck hatte, da gab es ein ganz klares Hinzu für ihn, aber das hat auch immer einen Preis. Und da sozusagen mit so einer gewissen Demut durchs Leben zu gehen. Ja.
Der Mann ist auf dem Weg. Es ist ein echter Entdecker. Und wenn ihr mit uns zusammen das Thema neue Männlichkeit im Kontext neuer Arbeit auch weiter entdecken möchtet, wir laden euch ein. Schreibt uns eine Mail. podcast@newworkman.de, man mit E im Plural.
Genau, und liked gerne den Podcast oder noch besser abonniert ihn natürlich, um auch über die neuesten Folgen informiert zu sein. Und das Allerwichtigste, bringt's ins Gespräch mit eurem Umfeld, denn das Thema will gemeinsam bewegt werden. Danke fürs Dabeisein und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Bis bald.